Beispiele. Literarische Neuerscheinungen aus Österreich.
In ihrem Erzählband »Jede Nacht« versammelt die Autorin Nicole Makarewitsch verstörende und unbequeme Geschichten über Menschen an Wendepunkten ihres Lebens. Isabella Fridum liest nun die beiden Erzählungen »Vergissmeinnicht« und »Landluft«.
Vergissmeinnicht. Sie sitzt am Küchentisch und starrt ins Blaue. Vor dem Fenster zarte Blüten. Vergissmeinnicht. Für ihn gepflanzt. Er ist gegangen, heißt es. Der Dorftratsch ist gehässig. Hat sich wie ein tollwütiger Hund in sie verbissen. Er habe sie verlassen, sie nicht mehr ertragen, sei geflüchtet. Das will sie nicht glauben, nicht nach fast 30 Ehejahren. Da dreht sich keiner einfach so um und geht. Und ganz sicher nicht er. Dafür ist er zu bequem. Meine Schlapfen, meinen Schlafrock und dich. Mehr brauche ich nicht zum Glück. Furchtbar ist er ihr damit auf die Nerven gegangen. Wie das halt ist, wenn man so lange Zeit miteinander verbracht hat. Da kennt man jede Eigenart, jeden Traum, jede Falte des anderen. Da ist man miteinander verwoben, so dicht, dass eine Trennung nicht einmal denkbar ist. Da beginnt einer einen Satz und andere führt ihn zu Ende. Da sind fast keine Worte mehr nötig. Viel zu sagen gibt es ohnehin nicht. Meist genügt ein Blick, ein Nicken, ein Murmeln. Die Zeit der Gespräche ist lange vorüber. Früher haben sie sich halbe Nächte um die Ohren geschlagen. Geredet, geredet, geredet. Mein Schatz, du bist so klug, wie du hübsch bist, hat er damals oft gesagt. Mein Schatz. Das hat sie seit Ewigkeiten nicht mehr gehört. Jetzt nennt er sie beim Namen. Mit den Haaren sind ihm auch die Koseworte ausgegangen. Zweimal war sie bei der Polizei, hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben, ruft jeden Tag an und kann doch nichts ausrichten. Sie weiß, dass sie nicht ernst genommen wird. Im Wirtshaus ist sie Gesprächsthema. Für Schenkelklopfer, Rippenstöße und Witze gut. Neid schwingt mit auf ihn, der in Fängen entkommen ist, der es geschafft hat. Der nicht so wie die anderen hier festsitzt. Eine Fliege knallt gegen das Fenster, wieder und wieder, reißt sie aus ihrer Erstarrung. Weg vom Blauen. Sie macht das Fenster auf, lässt die Fliege hinaus, Mittagshitze herein. Zu heiß war es ihm in letzter Zeit gewesen. Mach die Fenster zu, hat er befohlen. Düster und stickig war es im Haus. Seit er fort ist, lässt sie Fenster und Türen fast immer offen. Nur in der Nacht schließt sie ab. Das gehört sich so. Angst hat sie keine. Das Dorf ist klein. Vielleicht 100 Menschen leben hier. Ein Dorf der Alten ist es. So tief im Waldviertel, dass es die Wochenendler noch nicht entdeckt haben. Eiskalte Einöde im Winter, in Hitze erstarrte Einsamkeit im Sommer. Die Jahreszeiten erlebbar, kein ineinander überfließen wie in der Stadt. Gerne wäre sie in die Stadt gezogen, hat oft darauf gedrängt, wollte ins Leben fliehen, raus aus der Enge. Er hat sich durchgesetzt. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kann sie sich keinen Neuanfang mehr vorstellen und wird doch dazu gedrängt. Er ist ihr Bezugspunkt. Ohne ihn treibt sie haltlos dahin. Mit der ungewohnten Freiheit kann sie nicht umgehen. Vor 6 Tagen hat sie ihn das letzte Mal gesehen. Sie hat sich für die Nacht fertig gemacht. Er hat ihr einen flüchtigen Kuss gegeben, schlaf gut gesagt, ist in sein Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen hat sie begonnen, Vergissmeinnicht zu pflanzen. Sie hat damit nicht aufgehört. Es sind seine Lieblingsblumen. Seine Sachen sind unberührt. Nichts fehlt. Seine Lesebrille am Beistelltisch neben dem Lehnsessel, als wäre er eben erst aufgestanden. Die Hausschuhe beim Bett, sein Bademantel am Haken an der Tür, auf dem Nachtkästchen das Heferl, aus dem er jeden Abend seinen Kräutertee getrunken hat. Er bestand auf seinen Tee. Tag für Tag hatte er etwas an ihm auszusetzen. Zu kalt, zu heiß, zu kurz gezogen, zu bitter. Der Tee schmeckt merkwürdig, hat er gesagt. Das Gesicht missbilligend verzogen und die Tasse dennoch wie immer in einem Zug geleert. Sie hat sein Nörgeln ignoriert. Darin hatte sie Übung. Es waren seine letzten Worte. Neben dem Heferl ein aufgeschlagenes Buch. Sie setzt sich auf sein Bett, nimmt das Buch, fährt mit dem Finger die Zeilen entlang, fühlt die Glätte des Papiers. Sie schließt die Augen. Seine Hände so zärtlich, so brutal. Nach 10 Jahren die erste Ohrfeige, unerwartet, hingenommen. Die Schuld verschwimmt. Oft hat er sich provoziert gefühlt von Argumenten, die er anfangs intelligent fand. Ihre so bewunderte Klugheit war ihm lästig geworden. Dann rutschte ihm die Hand aus. Wieder und wieder und wieder. Sie hat sich nicht gewehrt, hat nicht aufbegehrt. Das hat sie nie. Für sie ist Liebe Zusammenhalt, auch ja gerade in schlechten Zeiten. Sie hat gelernt, den Mund zu halten, den Kopf zu senken, Durststrecken zu überstehen, darüber hinwegzusehen. Er ist ihre große, ihre einzige Liebe. Sie hatte auf ein Kind gehofft. Ihr Körper hat ihr diesen Wunsch verwehrt, hat sie im Stich gelassen, ihr die Weiblichkeit streitig gemacht. Er ist bei ihr geblieben, hat den Kinderwunsch gemeinsam mit ihr zu Grabe getragen. Das hat sie ihm nicht vergessen. Auch nicht, als sie vor einigen Jahren erfahren hat, dass er einen Sohn hat, im Nachbarort. Gerüchte gab es schon lange, Getuschel, beredte Blicke, Andeutungen. Sie hat sie abgetan, kennt die Bösartigkeit des Klatsches. Das Gerede hörte nicht auf. Beweise kamen später. Schock, Wut, Enttäuschung, Trauer. Keine Konfrontation, gesprochen haben sie nie darüber. Schwerfällig steht sie vom Bett auf. Vor ihrem inneren Auge ein blaues Blitzen. Es wird Zeit. Auch heute wird sie das Beet erweitern. Vergiss mal nicht pflanzen. Das Blaue gibt ihr Kraft. Mit jedem Tag, der vergeht, wird es unwahrscheinlicher, dass alles seinen gewohnten Gang gehen wird, Normalität einkehrt und sie wieder schützend umfängt. Er fehlt ihr schon so lange. Der Mann, den sie liebt, den gibt es seit Jahren nicht mehr. Ein Fremder hat seinen Platz eingenommen. Ein vertrauter Fremder, mit neben dem sie lebt. Einer, mit dem sie nichts gemein hat, als viele Jahre im selben Haus, im selben Leben. Alltag und Festtage, Tage, Wochen, Jahre. Die Mutter seines Sohnes ist verwitwet. Vor ein paar Wochen hat ihren Mann der Schlag getroffen, beim Frühstück. Ein Schluck Kaffee, ein bisschen Brot und aus. Ihr wurde es beim Metzger erzählt. Sensationslüstern, voyeuristisch, eifrig darauf bedacht, ihre Reaktion, die der Gehörnten, nicht zu verpassen. Sie hat sich beherrscht, wollte sich keine Blöße geben, sich dem Klatsch nicht zum Fraß vorwerfen, den letzten, allerletzten Rest Würde bewahren. Als Kinderlose ist sie ausgeschlossen aus der Gemeinschaft der Mütter und Großmütter, ist im strengen Urteil der Tradition keine richtige Frau. Er hat sich bewiesen. Der Betrug wird nicht gut geheißen, aber toleriert. Fruchtbarkeit bedeutet Überleben. Tief hat sich die Angst vor Missernten ins kollektive Gedächtnis gegraben. Kinder sind eine Garantie. Auch wenn sie kaum erwachsen, das Dorf, die Eltern, die Gemeinschaft verlassen, ins Leben fliehen, die Wurzeln kappen, die Herkunft abzustreifen versuchen, sich selten zurückverirren, fremde Wesen aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Leben und Sterben sind hier eins. Der Tod ist Teil der Gemeinschaft. Keine Faszination, keine Furcht. Sie hat keine Angst um ihn. Vage Besorgnis, Verlorenheit, Wut, aber Angst. In letzter Zeit ist er oft unterwegs gewesen. Sie wusste, wohin. Ihn zur Rede zu stellen, kam ihr nie in den Sinn. Die Kränkung schlug in Ärger um. Jede weitere Lüge machte die Demütigung größer, gab ihr mehr Raum in ihrem Leben. Seine Gleichgültigkeit war sie gewohnt. Die Rücksichtslosigkeit war mehr, als sie ertragen konnte. Er hat sie mit ihrer Wut und ihrem Hass und ihrer Trauer zurückgelassen. Ihr Rücken wird sie umbringen. Sie richtet sich auf, die Hand ins Kreuz gedrückt. Die Vergissmeinnicht-Setzlinge gehen ihr aus. Morgen wird sie neue besorgen. Hunderte blaue Blüten, zartes Grün. Die aufgebrochene Erde verströmt den herben Duft von Erwartung und Vergänglichkeit. Es wird spät. Sie gehen ins Haus. Das Nachtmahl lässt sie aus. Seit er weg ist, hat sie kaum Appetit. Zum Essen muss sie sich zwingen. Keine Kraft, kein Antrieb. Das Leben mit ihm hat ihre Energie aufgebraucht. Die Anspannung ist mit ihm gegangen. Jetzt ist sie ausgebrannt. Sie wäscht ab. Den Teller, das Buttermesser, den Honiglöffel, das Teehäferl vom Frühstück. Ihr Blick bleibt am Rattengift hängen, das sie am Küchenbord vergessen hat. Das hat sich erledigt. Sie nimmt die Schachtel, bückt sich und räumt sie wieder in den Kasten unter der Abwasch. Es ist spät. Sie schließt das Fenster. Das Blaue wächst sich zum Meer aus. Landluft. Sie war nicht greifbar, aber dennoch unfassbar präsent. Ein Kolibri in einer Pinguinkolonie. Exotisch, bezaubernd, herausfordernd anders. In ihrer Gegenwart fühlten wir uns zu großem berufen. Wir wollten die Welt erobern, die Enge des Dorfes, unseres Lebens sprengen. Für uns, vor allem aber für sie. Sie war die Fackelträgerin auf unserem Weg in eine vielversprechende Zukunft. Zart und zäh zugleich, klein, aber mit endlos langen Beinen. Knabenhafte Formen, trotzdem überwältigend fraulich. Wir alle schwärmten für sie, waren in sie verliebt. Auch die Mädchen irgendwie. Ein Blick in ihre Augen, groß und dunkel, von dichten Wimpern verhangen, ließ uns vibrieren. Sie berührte uns im Innersten. Sie veränderte uns. Der Ort war klein, hatte kaum 200 Einwohner. Ein winziger Krämerladen, eine Kapelle, in der nur alle 3 Wochen ein Gottesdienst abgehalten wurde, ein Wirtshaus, warme Küche nur am Wochenende, die Pension, die ihren Eltern gehörte. Mehr gab es nicht. Die Eltern waren das Jahr über alleine. Nur in den Ferien, wenn wir nach Hause kamen, herrschte Leben, wurde der Alltag von Unruhe durchbrochen, die Behäbigkeit durch Ungestüm ersetzt. Im Sommer half sie in der Pension ihrer Eltern aus. Ein ewiges Pendeln zwischen Müssen und Wollen. Betten überziehen, Frühstück servieren, Gäste begrüßen. Tochter des Hauses. Mädchen für alles. Für uns hingegen war sie die Königin des Dorfes. Der See, mit dem Fahrrad in wenigen Minuten zu erreichen, war tief, schwarz, mit schroffen, felsigen Ufern dort, wo der Wald zur Seite wich. Das Wasser blieb auch im Hochsommer kalt, erwärmte sich nur an der Oberfläche. Manchmal streiften die Beine beim Schwimmen die kalte Schicht. Jedes Mal ein sanfter Schreck, wohliges Erschauern. Das Hineinspringen ein Wagnis, das Eintauchen ein Schock. Das Rückgrat gefror, das Denken erstarrte, und nur der unerträgliche Drang nach Luft brachte den Körper dazu zu schwimmen, der Wärme, der Sonne entgegen. Manchmal begleitete sie uns zum See, kreischte, lachte, schwamm mit uns um die Wette. Sie war wie wir, und doch umgab sie ein Zauber. Sie machte den Sommer lebendig. Wenn sie vom höchsten Felsen ins Wasser sprang, war es, als stünde die Zeit still. Erst ihr Auftauchen löste den Bann, und es war wieder laut und nass und heiß. An den seltenen Abenden, die sie mit uns am Lagerfeuer verbrachte, schien das Feuer höher zu lodern, das Knacken des Holzes lauter zu sein, der Rauch intensiver zu riechen. Sie saß immer ein wenig außerhalb des Kreises, ein kleiner Schatten, bewegungslos und stumm. Und dennoch drehte sich alles um sie. Ihre Anziehungskraft bestimmte unsere Bahn. Unsere Gespräche umkreisten sie, inspiriert von ihrer Anwesenheit. Wenn sie das Wort ergriff, mit rauer, dunkler Stimme, die unbenützt klang vom seltenen Gebrauch, liefen mir Schauer den Rücken hinunter. Was sie sagte, ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Wie sie es tat, war alles, was zählte. Aus mir sollte einmal etwas werden, meinten meine Eltern. Obwohl ich als Jugendlicher störrisch und bockig war und alles und jeden in Frage stellte, stimmte ich in diesem einen Punkt mit ihnen überein. Auch wenn es mir nicht um meine Eltern ging, ihr wollte ich es beweisen. Ich wollte sie beeindrucken. Sie schien für jemand Besonderen bestimmt. Dieser jemand war ich nicht. Noch nicht. Ich hatte mein Studium eben erst begonnen, als meine Mutter eines Morgens nicht mehr aufwachte. Leise und unaufdringlich wie sie war auch ihr Tod. 2 Monate später hörte das Herz meines Vaters aufzuschlagen. Krankheit oder Kummer? Das Ergebnis war dasselbe. Nach der Beerdigung betrat ich das Haus meiner Eltern nie mehr. Nach ihrem Tod hatte es abweisend auf mein Eindringen reagiert. Es war das Haus meiner Eltern. Ich war immer nur Gast gewesen, hatte den Großteil meines Lebens nicht unter diesem Dach verbracht. Das Haus trauerte. Meine Abtrünnigkeit verzieh es mir nicht. Ich kehrte ihm und meinen Erinnerungen den Rücken. Die vergangenen Sommer erschienen mir wie aus einem anderen Leben. Das Dorf die Kulisse einer unbeschwerten Zeit, in der sie, das Zauberwesen, nur in meiner Einbildung existiert hatte. Hin und wieder träumte ich von ihr. Mahnend streckte sie mir eine Fackel entgegen und löste sich auf, sobald ich danach griff. Dann wachte ich auf, ein sehnendes Ziehen in mir, vage Trauer, vor der ich mich sogleich verschloss. Die Arbeit erleichterte das Vergessen. Ich hatte viel zu tun, viel Erfolg, viel Geld, und doch war es zu wenig. Ich suchte nach einem Mehr, das es nicht gab, das ich nicht finden konnte ohne sie. Bald suchte sie mich auch in meinen Tagträumen auf, ein Köder, der mich nach Hause locken wollte. Ich hörte Gerüchte, sie sei beim Theater, hieß es. Nein, sie habe Architektur studiert, sie habe reich geheiratet, sei Ärztin geworden. Ich dachte immer öfter an sie. Was ich erfuhr, hörte sich falsch an, zu banal für sie, die in meinen Träumen zur Göttin gereift war. An meinem 40. Geburtstag kehrte ich heim. Ich reservierte ein Zimmer in der Pension ihrer Eltern. Unser Haus hatte ich schon vor Jahren verkauft. Der Makler schien erzürnt gewesen zu sein über den lächerlich geringen Verkaufspreis. Ich hatte es nur loswerden wollen. So schnell, so endgültig wie möglich. War damals noch nicht bereit gewesen, mich dem Vergangenen zu stellen. Ich fuhr langsam und kam trotzdem viel zu schnell an. Bald kannte ich mich aus. Das Vertraute erschreckte mich. Die Felder und Wälder waren dieselben. Das Dorf hatte sich kaum verändert. Und dennoch fühlte sich alles fremd an. Das Grün war zu grell, die Häuser zu klein, der Himmel zu nah. Als ich am Haus meiner Eltern vorbeikam, wandte ich den Blick ab. Ich parkte vor der Pension. Ich stieg aus dem Wagen, fühlte mich fehl am Platz. Ich musste mich dazu zwingen, stehen zu bleiben. Hier war alles wie damals. Die Blumen vor den Fenstern, leuchtend rot, die strahlend weiß getünchte Fassade, der akkurat gestutzte Rasen im Vorgarten, die einladend winkenden Gartenzwerge, die wir einmal entführt und erst unter Androhung von Strafe zurückgebracht hatten. Der Geruch frisch geschnittenen Grases ließ mir die Tränen in die Augen steigen. Ich schloss sie und sah meine Eltern. Und endlich erlaubte ich mir, mich zu erinnern. Bilder tanzten in rasender Abfolge an mir vorbei. Lachen und Weinen, Umarmungen und harsche Worte, Geborgenheit und Abschied in schnellen Schnitten. Die Wucht der Erinnerungen ließ mich überfließen. Ich zerbrach und fügte mich neu zusammen, war wieder ganz. »Also bist du doch noch gekommen?« Ich öffnete die Augen. Sie stand vor mir, dieselbe wie damals. Ich hätte sie fast nicht wiedererkannt. Das Besondere, das Unfassbare war ihr abhanden gekommen. Sie war geerdet, in der Gegenwart verankert, eine von ihnen geworden. »Es ist mein Geburtstag«, sagte ich. »Ich weiß«, antwortete sie und bat mich herein.
Isabella Fritum las die Erzählungen »Vergissmeinnicht« und »Landluft« von Nicole Makarewitsch. Die 1976 in Wien geborene Autorin studierte Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Psychologie. Der Erzählband »Jede Nacht« ist im Seifert Verlag erschienen.